Ja, vielleicht können wir noch mal zusammen aufstehen und zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so von Herzen danken, dass wir uns in den nächsten Wochen besonders auch damit beschäftigen dürfen, was dein Sohn für uns getan hat. Und wir bitten dich, geliebter Herr, dass du uns jetzt die Herzen öffnest, die Ohren, dass du durch den Heiligen Geist uns neu zeigst, was dein Sohn für uns getan hat. Amen.
Amen.
Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auf die Osterzeit zu. Und vor Ostern war der Karfreitag. Und deswegen lautet das Thema heute, ich möchte das schon so ein bisschen vornehmen, Golgatha, der Ort des Sieges. Dieses Kreuz wird mir immer lieber, je älter ich werde. Ein Bibelvers möchte ich am Anfang lesen. Paulus sagt in Galater Kapitel 6, Vers 14 etwas. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich möchte uns am Anfang etwas vorlesen. Ein sehr bekanntes Passionslied. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone, O Haupt sonst schön gekrönet mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber höchst verhöhnet, gegrüßet seist du mir. O edles Angesichte, davor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte, wie bist du so entstellt? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht mehr gleichet, so schmachvoll zugerichtet? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau, Herr, hier steh ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Blick und Anblick deiner Gnad. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viels Guts getan. Dein Mund hat mich begabet mit wunderbarem Trost. Dein Geist hat mich gelabet mit reicher Himmelskost. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Haupt werd erblassen im letzten Todesstoß. Alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Ich danke dir von Herzen, o Jesus, liebster Freund, für deines Todesschmerzen, da du's so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu. Und wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wert um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll fest an mein Herz dich drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Was für ein Lied. Ja, was für ein Lied. Was für Gedankengänge. Jedes Mal, wenn ich das Lied mir anschaue, dann wird mein Herz ganz weich, ja. Weil uns das so erinnert an das, was unser Herr für uns gelitten hat. Drei Punkte, die wir beleuchten. Wie gesagt, Golgatha, der Ort des Sieges. Lieber Bruder, liebe Schwester, wo wollen wir sonst hin? Wo willst du hin mit dem Zerbruch deines Lebens? Es gibt einen Ort, da brauchst du dich nicht mehr zu blamieren. Hier am Kreuz. Jesus hat die ganze Schuld und Last der Welt getragen. Es wird nie mehr auf Gottes Erdboden auch nur ein Mensch sein, der so verflucht und von Gott verstoßen war wie er am Kreuz. Und er hat dort wirklich alles bezahlt. Egal, was du in dein Leben angestellt hast und anstellst. Und am Kreuz darfst du alles abladen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel für unser Glaubensleben ist. Golgatha, der Ort des Sieges. Das erste, die Opferung Jesu. Ich möchte heute ein bisschen den Herrn Jesus betrachten. Jesus tat nie etwas aus sich heraus. In Johannes 5, 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das konnte unser Herr wirklich zu 100% so sagen. Jesus tat nie etwas aus sich heraus. Und du musst wissen, wenn du Christ bist, hat er dich in seine Gerechtigkeit mit hineingenommen. Der Vater sieht dich in Jesus. Das musst du wissen, das vergessen wir oft. Der Vater sieht dich in Jesus. Ich mache mal ganz kurz zu, weil das hier ein bisschen laut wird. Der Vater sieht dich in Jesus. Das heißt, der Satan will, dass du dich selbst beleuchtest. Das ist das große Problem. Und wenn wir das zulassen, dann haben wir verloren. Könnt ihr mal bitte die Fenster zumachen? Dankeschön. Wenn wir das zulassen, haben wir verloren. Wir müssen auf das Wert Jesu gucken. Er hat vollkommen gelebt und er nimmt dich in diese Position mit hinein. Ist dein Leben vollkommen auf dieser Erde? Ist hier einer drin? Nein. Aber du bist in der Stellung, die Jesus für dich erworben hat, vollkommen. Dein Leben ist hier nicht vollkommen. Das wird erst vollkommen, wenn du bei ihm bist. Aber in der Stellung für Gott musst du das wissen, wenn du deine Knie beugst, dann sieht der Vater seinen Sohn. Das musst du mitnehmen. Das darfst du dir nie rauben lassen. Der Vater sieht dich. Er sieht dich und sieht vor dich Jesus. Und das ist der einzige Grund, warum wir wissen, alle Ewigkeit bestehen können. Und wir müssen wissen, dass Satan selbst Jesus schon als Kind hasste. Das können wir mal sehen, dieses Ruchlose, ja. Also Kinder ist das Liebeschönste, was es auf dieser Erde gibt. Für mich persönlich, ja. Gibt nichts Schöneres. Meine Enkelkinder sind mein ganzes Leben, ja. Da würde ich alles sofort hergeben für. Und dann müsst ihr mal vorstellen, dieser Satan möchte diese Kinder umbringen. Was für ein dreckiges Herz er hat. Ja, dort ranzugehen. Als sie aber hingezogen waren, in Matthäus 2, 13, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Was muss für eine Hölle im Herzen sein eines Menschen, der den Befehl gibt, Kinder umzubringen? Das kann nur direkt aus dem Herzen des Leibhaftigen kommen. Ja. Und Jesus war als Kind schon verhasst. Satan hatte alles versucht, dass der Herr Jesus möglichst scheitert. Ich glaube nicht, wie es manche uns erklären, der Satan wusste genau, was da passiert am Kreuz. Niemals. Das kann ich euch ganz klar beweisen. Als Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, da hat er den Sieg errungen für alle Zeit. Amen. Du musst wissen, es ist vollbracht, es ist für dich. Du darfst dich nicht betrachten. Du musst ihn betrachten. Das nächste Mal, wenn du am Boden liegst, dann klammere dich nicht an dein erbärmliches Christsein. Du musst dich an Jesus klammern. Du musst sagen: Herr, du hast gerufen, es ist vollbracht. Und daran halte ich mich fest. Sieh mal, Satan wollte ihn vorher umbringen. Da hätte man denken können, er hat gewusst, dass Jesus am Kreuz für uns bezahlt, ja? Am Kreuz wollte er ihn aber runterholen. Komm doch herunter, bist du Gottes Sohn. Ich glaube, dass der Satan selbst verwehrt war und nicht wusste, was passiert ist. Muss ich ihn vorm Kreuz erledigen, damit das nicht passiert, oder unterm Kreuz? Ihr dürft nie vergessen, nur Gott ist allwissend. Satan ist ein Engel, ein geschaffenes Wesen, der ist nicht allwissend. Absolut nicht. Wenn du das glaubst, das ist ein Irrglaube. Gott ist allwissend. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Und dieser Ruf, ich habe mal gesagt, wenn ich mal nicht mehr da bin und ich hätte drei Worte auf meinen Stein zu machen, ja, es ist vollbracht. Das ist alles. Wenn ich eines Tages mal sterben sollte, halte ich mich nur an diese drei Worte fest. Es ist vollbracht. Daran halte ich mich fest. Ja. Das ist alles. Das ist meine Garantie. Meine Garantie anzukommen ist Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht. Daran halte ich mich fest. Nur daran halte ich mich fest. Weil ich weiß, die Strafe lag auf ihm. Ich könnte sie ja gar nicht tragen. Und dann, Jesus übergab sich ganz dem Willen Gottes. Was für ein Herr. Ja, die Opferung Jesu, ganze Sache. Jesus in Lukas 22, 42, da sagt er, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war ihm immer so wichtig. Vater, du musst in allem verherrlicht werden. Was für ein Herr. Ja, es ging Jesus nur um die Ehre des Vaters. Ja, und er wusste, eines Tages muss er diesen Weg gehen. Und auch dort hat er immer wieder hingewiesen, ich muss diesen Weg gehen. Er übergab sich ganz dem Willen Gottes. Und wisst ihr, darum konnte Gott, der Vater, ihn auch ganz gebrauchen. Merkt ihr das? Wenn du ganz brauchbar sein willst für den Herrn, musst du dich ihm ganz hingeben. Das alles, nicht mehr, musst nicht irgendwie große, besondere Sachen machen. Du musst dich so, wie du bist, ganz in seine Hand geben. Und gelingt alles in dein Leben? Nein, bei mir auch nicht. Was müssen wir tun? Wir müssen bis zum letzten Atemzug uns an ihn festhalten. Wir müssen uns vor seinen Füßen legen und sagen, Herr, ich hau nicht ab. Hier verscheucht mich keiner. Oh, der Satan, der möchte dich hier verscheuchen, ja. Weil er weiß, wenn du im Geiste nach Golgatha gehst, dann wird ihm bewusst, er hat verloren. Deswegen will er sich mit dir beschäftigen. Warum liest du die Bibel gar nicht mehr? Mag sein. Und übrigens, du hast noch so viele Probleme in deinem Leben, ja. Und dann sind wir so dumm und reden mit ihm. Nein, du musst sagen, Moment mal, mit dir rede ich gar nicht. Ich schmeiß mich hier unterm Kreuz. Herr Jesus, da halte ich mich fest. Und dann wirst du sehen, wie der Teufel abkommt. Wenn du dich mit Diskussionen mit ihm einlässt, dann musst du dich nicht wundern, dass du in Depressionen kommst. Diskussionen mit dem Teufel führen in Depressionen, ja. Du musst dich einfach hinschmeißen. Sagen, Herr Jesus, hier bleibe ich. Du bist gekommen für Sünder. Du hast gerufen, es ist vollbracht. Ja. Und dann haut der Teufel ab. Das Kreuz, ja. Jesus beugte sich und ließ sich misshandeln bis zum bitteren Tod. Ach Mensch, wenn wir das so gelesen haben, eben in dem Lied, wenn ich manchmal so das so erkenne, er wurde misshandelt, Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Wir müssen uns mal vorstellen, sein Mund, der sprach und die Welt war da. Er konnte nicht mehr reden. Er schwieg. Er schwieg. Ich habe das mal in einem Film gesehen, wenn so Schafe zur Schlachtbank geführt werden, dann zittern sie am ganzen Körper. Ja. Sie zittern. Und sie belken auch nicht mehr. Sie sind nur hilflos und zittern. Ja. Und wir lesen, dass Jesus sagt, wie ist mir bange. Er sagt, wie ist mir bange. Ja. Seine Seele wurde auch erschüttert. Deswegen, wenn du Angst hast, und das haben wir alle in unserem Leben mehr oder weniger, dann darfst du wissen, er hat das durchlebt. Er weiß auch die Schmerzen. Ja. Und kennt ihr das? Manchmal ist man vor lauter Hilflosigkeit ohnmächtig und kann nicht mehr reden. Er kennt es. Er kennt es. Und ich dachte mir so, wo ich mich so vorbereitet habe, das kann doch nicht sein, dass aus seinem Mund nichts mehr kam. Er verstummte. Was hat der Herr für Wörter gesagt? Ja? Wie hat er Menschen aufgebaut? Wie hat er den Vater verherrlicht? Und dann durch die Sünde ist sein heiliger Mund geschlossen. Das hat mich sehr getroffen. Wo ich sagte, Herr Jesus, was habe ich dir nur angetan? Du, der du das Wort bist, musstest schweigen. Und ich glaube, wenn uns das immer wieder bewusst wird, dann werden wir das verstehen, was Paulus in Philippa Kapitel 2, Vers 8 so wunderbar sagt. Denn die Gnade sei, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Ja, aus Gnade. Und in Philippa Kapitel 2, Vers 8, da sagt Paulus auch etwas. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wisst ihr, wenn wir uns das Kreuz anschauen, kann man doch nicht denken, dieser wunderbare Mund, der ja immer nur das Beste geredet hat, schweigt. Dieser Kopf, der so genial gedacht hat, wird mit einer Dornkrone zerschlagen. Die Hände, die nur Gutes getan haben, werden angeschlagen. Die Beine, die immer auf Gottes Wege unterwegs waren, werden angeschlagen. Und dann entblößt man ihn, nimmt ihm das Kleid weg. Er ist total entblößt am Kreuz. Und er ist nicht auf der Erde und auch nicht im Himmel. Er hängt zwischen Himmel und Erde. So als wenn der Himmel ihn ausstoßen muss und die Erde sagt, auch weg. Das ist der Fluch, der ihn getroffen hat. Der Vater im Himmel in seiner Heiligkeit, als die Sünde auf ihn lag, musste er ihn allein lassen. Ja, und die Menschen sagten, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und da hängt er genau in der Mitte. Heimatlos. Ich glaube, das war für ihn das Schlimmste. Er hätte es verkraftet noch, wenn die Welt ihn sagt, hinweg mit dir. Aber ich glaube, als er ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das war das Schlimmste für Jesus. Wir haben keine Vorstellung. Also ich musste mich da so reinversetzen, als mein Vater nach Hause gegangen ist, nach Hause zum Himmel. Ja? Oh, das war der schlimmste und schwerste Tag meines Lebens. Das ist mir so schwer gefallen. Ja? Und ohne Jesus wäre ich eingegangen. Ich wäre gar nicht mehr hier. Und ich dachte mir, wenn ich Sünder schon meinen Vater so geliebt habe, dass es mir so schwer fällt, loszulassen, was muss dieses kostbare Herz Jesu geblutet haben, als er sagte, Vater, du bist nicht mehr da, wo bist du denn? Das muss schlimm gewesen sein. Dafür habe ich mich auch schon sehr entschuldigt bei dem Vater im Himmel. Manchmal betrachten wir am Kreuz nur den Herrn Jesus. Das ist auch gut so. Aber da ist noch einer, der hat das alles mit angesehen. Das ist der Vater. Ich habe mich auch schon entschuldigt. Ich habe gesagt, Vater im Himmel, ich möchte mich tief beugen, dass ich mit meinen Sünden dafür gesorgt habe, dass du deinen Sohn so hinrichten lassen musst. Und du musstest diesen fürchterlichen Blick auf ihn haben, weil ich gesündigt habe. Da möchte ich mich so entschuldigen vor dir. Vater, da vergib mir von ganzem Herzen. Ja. Und dass der Vater im Himmel dann noch sagt, mein Kind, ich liebe dich trotzdem. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist doch unglaublich. Das Kreuz. Jesu Opfer war vollkommen, Geschwister. Ja, vollkommen. Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14, da steht etwas Herrliches. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Ach, wir haben doch alle so Gewissensbisse in unserem Leben, oder? Kennt ihr das manchmal, wenn wir so nachdenken, was wir schon alles für Schandtaten gemacht haben? Es ist vergeben, ja, aber manchmal holt uns das Leben ein. Kennt ihr das? Ja, wo eben mein Neffe nach vorne gekommen ist und ich musste mich auch schon vorne beugen, ja, wo ich mein Ding gemacht habe. Am meisten habe ich mich immer geärgert, dass ich Jesus so Schande mache. Ja. Dass man manchmal so doof ist. Das hat mich auch wehgetan. Wo ich damals weg war vom Herrn, wo ich sagte, Herr, was für ein Bild habe ich gegeben? Menschen wussten, dass ich gläubig bin. Und ich habe mich auf den Rennbahnen rumgetrieben und habe gezockt und gesoffen und was weiß ich nicht. Oh, ich kenne das. Und da kann man sich nur schämen. Und da kann man nur danken, dass der Herr dieses vollkommene Opfer, dass das unser Gewissen reinigt. Ich gehe oftmals zum Herrn und sage, Herr, mein Gewissen will mich wieder zusammenschlagen. Ja? Und dann sagt der Herr, ach, guck doch einfach auf das Kreuz. Und dann gucke ich nach Golgatha und sage, alles ist gut. Alles ist gut. Jeder Schlag, der hätte mir gegolten, hat er getragen. Das ist so wie ein großer Bruder, der sich vor den Jüngeren stellt und sagt, wenn du meinen Bruder angreifen willst, musst du mich erst beseitigen. Ja. Aber das Problem ist, dass wir als Brüder leider besiegbar sind. Ja. Aber Jesus ist nicht besiegbar. Er stellt sich vor dir und sagt, dem fährst du nicht an. Und das musst du mitnehmen, egal wie alt du bist. Egal wie lange du Jesus nachfolgst, versteck dich hinter ihm. Wenn ich manchmal merke, dass der Satan mich irgendwie hat, dann flüchte ich zu ihm. Halte ich mich hinter ihn fest und sage, hey Jesus, ich verstecke mich bei dir. Ja. Und das ist im Bilde, als wenn Jesus sagt, wer möchte ihn antasten? Ja, ich glaube, so ist es vor dem Thron Gottes. Ja. Wenn der Satan uns anklagt, dann sagt er, ja, mag gar sein, er hat Buße getan. Das ist manchmal so, da habe ich das im Bild, ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich fantasiere manchmal so ein bisschen her. Ja. Es ist manchmal so, als wenn Jesus sich da vorstellt und sagt, was willst du denn? Es ist vollbracht, Vater, es ist vollbracht. Ja, mein Junge, was willst du denn? Und dann muss er abhauen. Versteht ihr? Lass dich nie auf diese Diskussion ein. Das Kreuz macht uns gerecht. Und ohne Blutvergießen, sagt Hebräerbrief, gibt es keine Vergebung. Deswegen musste er so bitterlich am Kreuz sein. Ja. Blut ist ja auch ein Bild des Lebens. Also wenn kein Blut machst, bist du tot. Und es ist letztendlich, er musste sein Leben geben. Manchmal denke ich mir, ja, Jesus, du bist in Wirklichkeit ja, du bist ja absolut die Weisheit in Person und alles, aber als Kaufmann, wenn ich dich kaufmännisch betrachte, dann machst du echt einen schlechten Deal. Du nimmst den ganzen Dreck meines Lebens und gibst mir dafür deine Herrlichkeit. Das würde ich nie tun. Wir haben nur Mist und Dreck und er sagt, komm her damit. Und er beschenkt uns mit seinem Reichtum. Ja? Das kann nur Gott. Manchmal denke ich mir, wieso machst du das? Und das ist, als wenn Jesus sagt, Kerl, du hast immer noch nicht verstanden, was Agape ist. Ich gebe einfach, weil ich dich liebe. Ich gebe einfach. Ich rechne nicht. Und das ist großartig. Ja? Vielleicht greift der Teufel dich manchmal und will, dass du rechnest. Oh, jetzt habe ich schon 10-mal die Sünde getan. Auch du, Paddel, mein Junge, immer wieder aufstehen. Alle, wie ihr da seid. Gitano, wie ihr alle da seid. Zoe, wie ihr alle da seid. Nie liegen bleiben. Ein Christ, der fällt 1000-mal. Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefallen bin. Ich habe euch das gesagt. Ich habe manchmal in der Seelsorge gedacht, ich rufe den Bruder nicht mehr an. Der denkt ja, dass ich voller Dämonen bin. Aber ich hatte einen begnadigten Seelsorger, der immer wieder meine Hand gegriffen hat und gesagt, komm, mein Junge, auf die Knie. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du solche Brüder und Schwestern hast, die dir nicht auf den Kopf hauen, sondern die deine Hand greifen und sagen, komm zu Jesus. Hast Probleme, komm zu ihm. Komm, ich komme mit dir mit. Ich habe euch schon mal gesagt, Seelsorge. Manche denken, oh, dein Leben. Ich sage, nur mein Leben. Ja, äußerlich magst du sehen, du kennst mein Herz nicht, mein Freund. Ja, du kennst meine Gedanken manchmal nicht, wie verrückt die sind. Aber Seelsorge bedeutet, ein Sünder, ich als Seelsorger, nimm einen anderen Sünder, der in Sünde gefallen ist, und wir gehen zum Kreuz. Ein bekannter Sportjournalist wurde mal gefragt, wo ist Ihr schönster Platz? Im ZDF damals, Dieter Kürten, kennt vielleicht noch alte Namen, ein Christ. Da wurde er so gefragt, Herr Kürten, Sie sind Christ, wo ist denn der schönste Platz? Wisst ihr, was der Mann geantwortet hat? Und am Kreuz. Wie bitte? Und am Kreuz, warum? Da kann ich aufatmen. Und am Kreuz kann ich so aufatmen. Das ganze Leben erdrückt uns manchmal, die Sünde quält uns. Wir sind manchmal so lebensmüde und verdrust vielleicht auch. Und manchmal sehen wir nichts mehr. Und am Kreuz kann ich aufatmen. Da bin ich am liebsten. Das hat mich damals sehr bewegt, dass dieser Mann das, solche Leute müssen öfters im ZDF mal sein, die sowas sagen. Das Zweite, das Blut Jesu. Was hat denn das gebracht? Ja. Schlagen wir mal ein paar Bibelstellen auf. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 10. Da steht, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind durch sein Leben, gerettet werden. Versöhnt. Verstehst du, du bist versöhnt durch das Blut Jesu. Das ist nicht irgendetwas. Es ist sein Leben gewesen. Du musst wissen, dass Gott, der Vater, sein Sohn sterben lassen hat, damit du lebst. Das macht er nie mehr rückgängig. Der hat sich einmal für dich entschieden und der bleibt bei dir. Der tauscht das nicht mehr um. Das machen wir oft. Uns gefällt das nicht. Oh, die Gitarre ist nicht mehr so gut. Meine neue. So geht Gott nicht mit uns um. Jesus sagt, du, ich habe mich für dich entschieden. Und ich habe dich in mein Reich gerufen und du bleibst hier. Oh, du kannst chaotisch sein, das weiß ich. Du kannst auch 1000-mal fallen, das weiß ich auch. Aber mit mir wirst du 1001-mal aufstehen. Bleib bei mir. Versöhnung. Ach, das ist ein herrliches Jahr. Versöhnung durch das Blut. Manchmal ist das so, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist es weg, ja? Und wenn wir dann wieder hinkommen und sagen, ja, aber ich habe doch noch gesündigt. Ich sage, der Vater im Himmel, was? Welche Sünde? Ja, ausgelöscht durch das Blut. Die Sünde löscht, es bedeckt sie, nimmt sie weg. Gehst du Gott und Vater sagt, ja, gestern habe ich, ich habe es dir zwar bekannt, aber sagt er, was denn? Ja, das doch. Ich weiß nicht. Es ist nichts. Ja. Und in Jesus sieht er dich mit ganz anderen Augen. Wir haben keine Ahnung, wie sehr der Vater den Sohn liebt. Und weil er das tut, liebt er dich so sehr. Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, ja, mit dieser Liebe liebt er uns auch. Das ist unfassbar, oder? Eigentlich müssten wir jauchzen, ja, vor Freude. Wir sind durch das Blut gerechtfertigt. In Römer 4, 25 steht, in ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorgeschehenen Sünden. Gerechtfertigt. Ja, Römer 5, Vers 9. Da steht, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vom Zorn errettet. Gerechtfertigt, ja? Du denkst vielleicht, ja, wir rechtfertigen uns oft selbst, ja? Musst du nicht. Hast du sowieso verloren. Deine Rechtfertigung ist Jesus. Der Feind greift dich an, lauf zu ihm. Und sagst dir, Jesus, du hast für mich alles bezahlt. Ja, alles gut. Ja, du bist bei ihm einfach sicher. Gerechtfertigt. Wir haben laut Kolosser 1, Vers 20 Frieden durch das Blut, durch seinen Tod. Da steht, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Frieden gemacht. Ja. Sieh mal, die Welt ist friedelos. Und oft in unserem Leben ist auch nicht unbedingt immer Friede drin. Das Problem ist, wir müssen Jesus ganz viel Raum in unserem Herzen geben. Er ist der Friede first. Er ist der Fürst des Friedens. Jesaja 9, 5 und 6. Der ist in dein Leben. Du hast ihn eingeladen in dein Herzen. Ja. Bete doch mal heute Abend neu und sag, Herr Jesus, dieser Friede, der muss mich neu packen. Ich will nicht so ein bisschen Frieden. Füllt mein ganzes Herz mit deinem Frieden aus, ja. Muss man abends so beten. Wenn du nicht schlafen kannst, bete doch mal so, ja. Und durch das Blut haben wir die Erlösung. In 1. Petrus 1, 18, 19, da steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Du bist erlöst. Du musst dir mal vorstellen, deine Seele ist vor Gott so wertvoll, dass er dich nur auslösen konnte durch das Leben seines Sohnes. Wie kannst du sagen, dass du nicht geliebt bist? Sag das nie wieder. Sag das nie wieder, dass Gott dich nicht liebt. Das muss dein Herzen noch vielleicht viel mehr kränken als manch andere Sünde. Der Vater gibt seinen Sohn, lässt ihn elendig sterben am Kreuz. Und dann sagt er, das habe ich für dich getan. Und dann sagst du, oh Vater, du liebst mich nicht. Dann sagt der Vater, jetzt brichst du mein Herz. Ja. Durch das Blut erlöst. Und, ach, durch das Blut haben wir auch Gemeinschaft. Wisst ihr das? In Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Durch das Blut dürfen wir immer wieder auch in Gemeinschaft mit Gott stehen und auch untereinander. Ja? Wir haben ein Problem. Was machen wir? Hauen uns den Kopf ein. Das passiert leider auch unter Christen. Das sollten wir aber nicht tun. Die Sünde muss unter das Kreuz. Kennt ihr das? Man hat auch Stress und Schwierigkeiten und dann betet man. Und in dem Moment, wo Jesus in unsere Mitte kommt, ist das Fundament des Friedens da. Es ist schon mal aufgefallen, dass Leute noch nie Krieg gemacht haben im Gebet. Wenn du mit einem anderen betest, das Streit ein Tabu eigentlich, ja. Und deswegen will der Teufel nicht, dass wir beten. Ich habe immer gesagt, wenn junge Leute auch frisch in einer Ehe sind oder auch ältere Leute, ja, hast ein Eheproblem, habe ich das beste Mittel. Beten. Einfach beten. Das bewirkt Wunder, wenn auch dein Ehepartner hört, wie du um ihn ringst im Gebet. Wir haben keine Ahnung, was ein Gebet bewirkt. Es war ein stadtbekannter Sünder. Und seine Mama war gläubig, ja, eine gläubige Frau. Und dieser Junge hat ihr nur Herzeleid gemacht. Ja. Und sie hat ihm immer gesagt, Junge, komm doch zu Jesus. Ach, Mama, du mit deinem Jesus, lass mich doch in Ruhe. Und eines Tages kam er etwas früher von der Arbeit zurück. Und er will an sein Zimmer und hört jemanden reden. Und er geht auf das Zimmer zu und das Zimmer ist so ein bisschen eine Spalt auf, ja. Und er sieht seine alte Mama auf den Knien unter Tränen beten. Jesus, rette meinen Sohn. Das hat ihn so gepackt. Der wollte eigentlich weg, der konnte nicht mehr weg. Der hat danach die Tür aufgemacht und sagt, Mama, ich gehe auf die Knie. Versteht ihr? Wir haben keine Ahnung, was Gebet bewirkt. Wenn du eine Mutter bist und du betest für deine Kinder, ich sage es dir, ich glaube, dass eine Mutter, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass eine Mutter, wenn sie betet, eine besondere Beziehung zum Arm Gottes hat. Euch Frauen hat Gott das so gegeben. Wenn Gott sich nicht, Gott tut seine Liebe, tut er Vergleich mit einer Liebe der Mutter. Gott vergleicht es. Und deswegen ist das so gewaltig. Ja. Und wenn du eine Mutter bist, das Wichtigste und Größte, was du tun kannst für deine Kinder, ist beten. Manchmal erreichen wir sie nicht mehr. Aber wenn wir, und du natürlich als Vater auch, ja. Aber weißt du, wenn so eine Mutter nach Gott ruft, ich glaube, das sind so manche Gebete, die hat Gott nur umgesetzt, weil die Mütter unter Tränen auf den Knien gerufen haben. Und wir sind gerettet. Römer 5, Vers 9, ja. Und wir haben Zutritt zu Gott durch das Blut Jesu, durch seinen Opfertod. In Hebräer 10, 19 steht, da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Och, ich muss euch da mitnehmen. Der Hebräerbriefschreiber ist ja jemand, der die Tora beleuchtet. Die ganzen Opferungen und die Vorschriften und das Priestertum, ja. Deswegen liebe ich diesen Hebräerbrief so. Ich ja, die zweite, dritte Buch Mose, meine Lieblingsbücher mit in der Schrift, ja. Stiftet und alles. Und das wird er erklärt. Und er nimmt den Leser mit ins Heiligtum. Ach, wisst ihr, die Israeliten, die durften nur bis zum Vorhof rein. Und dann gab es das Heilige, da durfte nur der Priester rein. Und dann gab es das Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr am Yom Kippur, am Versöhnungstag der Hohepriester. Und wisst ihr, dann kam die Shishina, ja, und die haben geguckt, die waren boah. Was meinte, wie mancher Israelit gedacht hätte, was würde ich dafür geben? Am Yom Kippur, ne? Diesen besonderen Tag. Diese Zeremonie, und sie wussten, gleich kommt die Shishina. Was meint ihr, was die gedacht haben? Ach, ach, lieber Gott, ja. Einmal in dieses Allerheiligste reinblicken, ja. Und wisst ihr, dass der Hebräerbriefschreiber, der wahrscheinlich Paulus ist, der sagt, wir haben Zutritt. 24 Stunden. Der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und du, der du hier drinnen sitzt und Christ bist, du darfst 24 Stunden ins Allerheiligste. Wir müssen ja normal, wir müssen die größten Beter sein. Wir müssen ein Salto machen, ja. Die Gebetsstunden, die müssen außen, da müsste ja alles gar nicht mehr reichen an Kapazität, ja. Das musst du dir bewusst werden. Die Reinigung des Gewissens, Hebräer 9, Vers 14, ja. Das ist das, was ist, ja. Er hat euer Gewissen gereinigt von toten Werken, ja, das Gewissen. Durch das Blut. Und dann ist wichtig in Hebräer 10, Vers 3, 4, 10, 12 und 14. Da steht, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an den Sünden, an diesen Opfer, die damals geopfert wurden. In Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, konnte nur bedecken. Deswegen mussten nicht jedes Jahr das machen, ja, am Yom Kippur. Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Vers 12. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden gebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Da steht nicht, wird sie machen, gemacht. Und das ist genau das. Unsere Stellung vor Gott, deine Stellung, Gott sieht dich in Jesus vollkommen ohne Sünde. Das heißt nicht, dass du keine Sünden hast. In deinem Wandel bist du nicht vollkommen. Aber in der Stellung vor Gott sieht Gott dich, als wenn Jesus da ist. Und wenn dir das mal bewusst wird, wenn du dich hinschmeißt auf deinen Knien und sagst, geliebter Vater, ja, dann ist es so, als wenn Jesus in Gethsemane dort sich hinschmeißt und weint und betet. Der Vater hört zu, sagt, Kind, was ist los? Du musst nicht denken, dass Gott sich keine Zeit oder dass er von dir genervt ist. Weißt du, du musst dir das so verstehen. Gott hat so ein liebendes Herz für dich. Wenn du betest, dann ist es so, als wenn er alles andere ausschaltet. Nur noch du bist interessant und wichtig. Sag, was ist los, mein Kind? Ja? In dieser Welt sind 8 Milliarden Menschen und alle im Tobabohoba, ja? Aber wenn du, kleiner Mensch, wenn wir beten, und wir sind in Jesus, ja? Dann schaltet er alles aus und nur noch du bist im Fokus. So, als wenn nur du seine einzige Sorge bist. Er blendet alles aus. So nimmt er sich Zeit für dich. Und der Feind ist besiegt. Im Kolosserbrief, das ist auch eine wichtige Stelle, die ich nochmal lesen möchte. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie aus der Mitte hinweggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß, in ihm hielt er über sie ein Triumph. Was sind denn die Satzungen und die Handschriften, der Schuldbrief? Ja, das ist das, was das Gesetz fordert von deinem Leben. Das Gesetz gibt Anordnung, das Gesetz selbst ist gut, aber wir sind, haben das Problem, wir können es nicht halten. Das wusste Gott. Deswegen hat Jesus das Gesetz erfüllt. Das Gesetz klagt dich an. Und sagt, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Bestanden? Mm-mm. Du sollst deinen Nächsten nicht beleidigen. Du sollst ihn behandeln wie dich. Bestanden? Mm-mm. Du sollst nicht eifersüchtig sein, bestanden. Du sollst nicht lieblos sein, bestanden. Schuldig, 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 schuldig. Diese Satzung hat Jesus genommen am Kreuz und hat sie angenagelt dort. Und jetzt passt gut auf. In dem Moment, als er sie, den Schuldbrief, der dich betrifft, der ist zerrissen, sagt die Bibel. Der ist hinweggenommen, aus der Mitte herausgenommen. Der ist getilgt. Und deswegen greift der Satan dich immer an und will dich mit seinen Lügengetümen verführen, dass du glaubst, du musst jetzt noch dich rechtfertigen. Und da hat er ganz viele Christen. Oder dann wirst du gesetzlich und geistlich überaktiv und betrachtest nur noch dich. Und dann siehst du dein Leben, wie erbärmlich das ist, und dann zieht dich das runter. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich wiedergeboren bin. Kennt ihr das? Der Teufel lacht sich tot. Er sagt, guck mal, wie dumm die sind. Der Schuldbrief ist weg. Wenn der Teufel dich angreift, du musst immer, merkt ihr das? Ich tue die ganze Zeit immer nur auf Jesus weist. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Du musst einfach nur dahin. Da ist alles, was du brauchst. Ja? Und das Letzte, was ich sagen möchte, der letzte Abschnitt ist der Sieg Jesu. Jesus hat alle Sünden getragen. Lieber Bruder, liebe Schwester, hör genau zu. 1. Petrus 2, Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das heißt, er wurde so zerschlagen, damit du nicht zerschlagen wirst. Jesus ist der, der deine Sünden getragen hat. Die musst du nicht mehr tragen. Manche quälen sich immer noch ab. Es war mal ein Bäckermeister, der hat sich bekehrt. Und der hat den Leuten erzählen wollen, ich bin jetzt gläubig. Und er wollte ihnen erklären, wie schön das ist, befreit zu leben. Und dann hat er erzählt, du, gestern Abend auf einer Evangelisation, da habe ich mich bekehrt. Und die haben gesagt, Junge, bist du verrückt? Nein, aber ich habe mich wirklich bekehrt. Ich habe so eine Freude in meinem Herzen. Ja, was heißt denn Freude? Meine Sünden sind weg, ja. Ja, wie soll das alles gehen? Und dann war der so verzweifelt, der arme Bäcker. Und der sagte, Herr Jesus, hilf mir doch. Und dann hat er ihm eine Idee gegeben. Dann nimmt er einen ganz schweren Sack Mehl und geht so. Ne? Und dann macht er so, BOOM! Der Sack auf den Boden. Ne? Und er geht aber weiter so. Und die Leute sagen, sag mal, bist du verrückt? Wieso? Wieso gehst du noch so gebückt? Wieso? Ja, die Last ist doch weg. Genau! Die Last ist weg. Die Last ist weg. Das ist es. Und das haben die verstanden. Das sind Christen. Die müssen nicht mehr so durchs Leben laufen. Warum? Die Last ist weg. Er hat sie getragen. Du musst dich nicht mit deinen Sünden quälen. Und denk nicht, dass es ein frommer Dienst ist. Das ist eine Beleidigung. Sieh mal. Wenn Jesus für dich alles bezahlt hat, warum musst du dir eigentlich sorgen? Und deine Errettung. Glaubst du denn, dass du noch irgendwas bezahlen musst?
sagst du, ja, Jesus, du hast dein Leben bezahlt, aber 10% muss ich auch noch dazu geben. Und Gott sagt, hallo, das ist nicht dein Ernst. Ja, das hört sich fromm an, das ist wirklich keine Beleidigung Gottes. Wisst ihr, was dahinter steckt? Stolz. Der Mensch glaubt, durch sein frommes Handeln noch auch noch was dazu zu tun. Ja, ich bin erlöst durch Jesus, natürlich, ja, nur die Gnade, aber meins ist auch noch da. Und Jesus sagt, null. Null. Du kannst gar nichts tun. Du kannst 0,0% zu deiner Errettung tun. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Du willst verloren gehen? Ganz einfach, musst du bleiben, wie du bist. Du bist schon verloren. Willst errettet werden? Musst du nur ehrlich sein und den ganzen Dreck deines Lebens zu meinem Sohn bringen. Das ist alles gut. Und das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Jesus kann im Kampf der Versuchung helfen. Vielleicht bist du momentan im Kämpfen. Durch das Kreuz, ja, kann er dir helfen. Warum? Kann ich euch sagen. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus kam mir nicht als ein Überflieger, ja, den alles gelang und die Leute haben ihn zugejubelt, hat nie Probleme gehabt. Der hat von Kindesbein nur Druck gekriegt. Er ist in allem versucht worden, aber er hat gesiegt. Deswegen, er kann dich verstehen. Du sagst, ach, der kann mich nicht verstehen. Es war mal ein Mann, der völlig verzweifelt sich das Leben nehmen wollte. Und er ging auf eine Klippe hoch und war schon kurz davor zu springen, ja. Und dann sieht ihn ein Christ und schreit ihn zu, machen Sie das nicht! Lassen Sie mich in Ruhe! Machen Sie das nicht! Und dann blieb der Mann stehen und dieser Christ lief wie so ein Verrückter da nach oben und sagt, was machen Sie hier? Bleiben Sie da stehen. Bester Mann, nimm Sie nicht Ihr Leben weg. Sie haben keine Ahnung, mein Leben ist sinnlos. Warum? Gott kann Ihnen helfen. Lassen Sie mich mit Gott zufrieden. Der kann mir überhaupt nicht helfen. Was ist denn passiert in Ihrem Leben? Ich habe meinen Sohn verloren. Und ich habe gebetet zu Ihrem Gott. Und er ist elendig gestorben. Lassen Sie mich zufrieden mit Ihrem Gott. Der kann mich nicht verstehen. Der hat schlau da oben zu reden. Und dann sagt der Mann, Gott, der Vater, musste zusehen, wie man seinen Sohn elendig zusammengeschlagen hat, angespuckt hat, in der Todesstunde ihn mit Dreck beschmutzt hat, ihn gelästert hat, ihm die letzte Würde weggenommen hat und er wurde bestialisch hingerichtet. Sagen Sie nicht, dass Gott, der Vater, nicht weiß, was es für einen Vater bedeutet, seinen Sohn zu verlieren. Keiner hat auf so einer brutalen Art und Weise seinen Sohn verloren, wie Gott, der Vater. Und das war der Schlüssel für diesen Mann. Der ist da zusammengebrochen. Und die haben beide zum Herrn gerufen. Ja, so kann Gott eingreifen. Unser Gott kann mit uns fühlen. Der kann mit uns fühlen. Der weiß genau, wie du dich fühlst in deinem Elend, in deiner Not. Und du brauchst vor Gott nichts verschönern. Ich möchte uns zum Schluss noch etwas vorlesen. Für uns ging mein Herr in Todesnöten. Auch ein altes Lied. Für uns ging mein Herr in Todesnöten. In den Garten dort hinein, wo wir ihn hören, weinen, für uns beten. Ach, um unser Seligsein. Für uns überfiel ihn Todesschauer. Unser Heiland ward seiner Seele sauer. Für uns ist er im Gebet bald erblasset, bald errötet. Für uns ward vor Angst sein Schweiß und Tränen mit dem heißen Blut gemischt, bis ein Engel Gott in seinen Stöhnen sein geängstes Herz erfrischt. Für uns zitterte sein Leib im Büßen und sein Auge schwoll von Tränengüssen. Ja, sein ganzes Angesicht war zu Jammer zugerichtet. Für uns litt er solchen Hohn und Schläge, die man nicht beschreiben kann. Unser Herz wird weich, die Seele rege. Seht nur seinen Rücken an. Seht die Sterne, die noch nass von Büßen, wird noch erst mit Dornen wundgerissen. Seines Hauptes Schmerz und Pein dringet uns durch Mark und Bein. Für uns sehen wir ihn sein Kreuze tragen, so geduldig wie ein Lamm, das in den dazu bestimmten Tagen für uns auf die Schlachtbank kam. Für uns sehen wir seine Lippen beben, für uns sich sein Herz im Leibe heben. Für uns nahm er in der Pein, da ihn dürstet es sich ein. Darum du, o Herze ohnesgleichen, du in deiner Todesschön, sollst uns nie aus unseren Augen weichen, bis wir dich auf immer sehen. An dem Liede, Jesus ist verschieden, sollen unsere Stimmen nie ermüden, bis sie eingestimmt seien in die obere Gemein. Ich möchte euch das so mitgeben, liebe Geschwister und Brüder und alle, die hier drinnen seid. Vielleicht geht euch das manchmal so. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber in der Vorbereitung, das ist für mich auch immer schwer, darüber zu reden. Das macht mein Herz immer, das Kreuz wird mir immer größer. Und manchmal hat man das Gefühl, ach, was kann ich dir was Gutes tun, Herr? Kann ich dir irgendwo helfen? Und wisst ihr, da hat Jesus mir einmal mal gesagt, als ich so am Boden lag und habe geweint und habe gesagt, Herr, das bewegt mich so doll, dass du, was habe ich mit dir nur gemacht, ja? Ich wäre so gerne da in die Bresche gesprungen oder so, ja. Und er sagt, weißt du, Christian, könntest mir etwas Gutes tun. Was denn? Gib mir dein ganzes Leben. Wenn dich das bewegt hat heute, was er für uns getan hat, musst du nicht viel Versprechung machen. Du kannst da, wo du bist, auf deinen Platz einfach sagen, Herr, hier bin ich. Meine Antwort ist mein Herz. Mach mit mir, was du willst. Aber du bist es wert. Das ist alles. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir können kaum was sagen, wenn wir dich betrachten am Kreuz. Und alles, was ich sagen würde, ist alles zu schwach. Aber wir möchten aus Dankbarkeit dir sagen, dass du ganz neu der Herr sein sollst in unserem Leben. Und wir möchten dich bitten, Herr, übernimm du die Herrschaft über unser ganzes Leben. Und wir möchten uns bei dir entschuldigen und um Vergebung bitten, dass wir so manches Mal Kompromisse schließen mit der Sünde. Und wenn wir sehen, was die Sünde mit dir gemacht hat, Herr, dann ist es für mich unbegreiflich, dass ich noch mit dir leben darf. Das ist wirklich deine Liebe, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass diese Botschaft uns verändert. Nicht erst morgen, jetzt. Schenk du, Herr, dass wir nie vergessen, wie sehr du uns liebst, was du für uns getan hast und dass uns das immer größer wird. Wir haben dich sehr lieb, Herr Jesus, und wir möchten dir, Vater im Himmel, heute Abend auch nochmal danken, dass du das alles mitgemacht hast. Vater, wir möchten uns alle gemeinsam vor dir entschuldigen und um Vergebung bitten, was wir dir angetan haben. Wie muss dein heiliges Herz geblutet haben, als du deinen Sohn so in seiner Not leiden sehen hast. Und dass du nicht eingegriffen bist, das hättest du machen können. Du hast es nicht gemacht, weil du wolltest, dass wir eines Tages bei dir sind. Dafür werden wir dir ewig danken. Wir beten dich an und möchten dir heute Abend bekennen, Vater, was du für uns getan hast, das können wir mit Worten und mit Taten nie mehr gut machen. Und deswegen möchten wir auch dich bitten, übernimm du die Herrschaft über unser Leben durch den Heiligen Geist. Amen.
Amen.